Thema von heute Abend. Störende und quälende Emotionen, Gift und Futter für die Weisheit. Es gibt zwei ganz zentrale Aspekte in der Meditation und in der Praxis, in dem, was wir hier tun, welche sehr eng zusammenhängen, nämlich schwierige Emotionen und Weisheit, Erkenntnis. Dabei ist es oft so, dass in unserer Praxis der eine Aspekt überwiegt, während der andere allzu leicht vergessen wird, in der Hitze des Gefechtes. Es ist das Arbeiten, der Umgang mit schwierigen Emotionen, der oftmals überwiegt, und der Aspekt der Erkenntnis oder der Weisheit, der dabei leicht etwas verloren gehen kann. Heute möchte ich über verschiedene Arten des Umgangs mit schwierigen, quälenden Emotionen sprechen, über schützende und entgegenwirkende Arten des Umgangs, Arten des Umgangs, die transformieren, und Emotion als Futter für Weisheit verwenden. Der Hauptgrund, warum wir meditieren und praktizieren, nehme ich an, ist Freiheit, innere Freiheit, Freiheit vom Leiden. Das scheint es zu sein, was wir wirklich suchen. Inneres Glück, Heiterkeit und Friede. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Erleuchtung sprechen. Herz und Geist innerlich in tiefem Frieden und mitfühlend und weise in seinem Ausdruck in der Welt. Und was uns davon abhält, daran hindert, so zu sein, ist nicht die äußere Welt oder die Umstände, wie wir bereits herausgefunden haben, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier. Vielmehr ist es unser eigener Geist, unser eigenes Herz. Oder um noch genauer zu sein, sind es die uns plagenden, störenden, quälenden Emotionen und Geisteszustände im Inneren. Die Kleshas oder Kilesa, wie sie in buddhistischen Sprachen heißen, was so viel bedeutet wie das, was Geist und Herz quält und trübt. Einfach ausgedrückt, wenn wir unseren Geist einfach befreien könnten von Unverstand und Täuschung, von Verlangen und Haften, von Aversionen und Angst, von Eifersucht und Dünkel und all den anderen Giften oder quälenden Emotionen, wären wir enorm glückliche und friedliche Menschen. Da es aber ganz so aussieht, als könnten wir diese Eigenschaften unseres Geistes nicht allzu leicht einfach so loswerden. Auch mit Retreats, nicht? Schon ein bisschen, aber nicht einfach so. So wird es sich wohl lohnen, sich Zeit zu nehmen, sie sich genau anzuschauen und zu lernen, geschickt mit ihnen umzugehen und zu sein. Es gibt also eine ganze Anzahl von Arten und Weisen, mit diesen Emotionen umzugehen. Ich werde sie kurz erwähnen und anschließend einzeln durchgehen. Die erste Art des Umgangs, uns allen wohl bekannt, ist, Emotionen entweder auszudrücken oder zu verdrängen. Nächste Art des Umgangs ist das Arbeiten mit Vorsätzen, mit Richtlinien und mit Gelübden. Die dritte Art ist das Anwenden von entgegenwirkenden positiven Qualitäten und Kräften im Geist. Die vierte Art ist der Weg des Transformierens und die letzte Art ist jene vom Gewahrsein, Nichttun und Weisheit, könnte man dem vielleicht sagen. Und man könnte auch noch von einer letztlichen Art und Weise sprechen, nämlich Negativitäten gar nicht entstehen lassen, weil man die inneren Bedingungen für ihr Entstehen gar nicht mehr erst erschafft. Zuerst können wir mal unsere übliche Art des Umgangs mit störenden, unheilsamen Gefühlen und Emotionen betrachten. Wenn uns zum Beispiel eine Situation oder eine Person wütend macht, erscheint die Wut als intensives Gefühl, zusammen mit einer Anzahl wütender Gedanken. Wenn die stark genug sind, werden sie vielleicht als wütendes Sprechen oder Fluchen oder Schimpfen sich manifestieren. Und wenn die Intensität der Wut anhält oder sich noch steigert, wird sie sich schließlich in physischem Handeln ausdrücken, was immer das dann auch für Formen annehmen mag. Sei es also in Gefühlen und Gedanken, in Worten oder in Taten. Die Emotion Wut wird ausgedrückt, wird manifest. Und wie wir alle wissen, ist dies meistens nicht sehr nützlich und bringt auch ganz selten eigentlich das gewünschte Resultat. Und viel wahrscheinlicher bringt es mehr Schwierigkeiten, weil ja dann auf der anderen Seite auch wieder etwas geschieht, das zurückkommt und so weiter. Dazu schafft es auch noch Mühe und Leiden für uns selber in der Form von negativem Karma und leidhaften Resultaten und Erfahrungen in der Zukunft für uns selber. Aus diesen und vielen anderen Gründen haben wir schon früh in unserem Leben gelernt, diese Gefühle zu verdrängen. Wir schweigen oder wir verkrampfen uns oder wir beißen auf die Zähne, wir schlucken es runter oder wir vermeiden die Gefühle oder beschäftigen uns schnell mit etwas anderem, lenken uns ab, so gut wie es geht oder noch schlimmer, wir lächeln weiter. Die meisten von uns haben auch herausgefunden, dass Verdrängen, Vermeiden und Ignorieren noch fast mehr Schwierigkeiten und Leiden in uns schaffen und wie schleichendes Gift in uns wirken können. Da also beides Ausdrücken und Verdrängen meistens problematisch ist, müssen wir uns nach anderen Arten des Umgangs mit diesen doch mächtigen, starken, schwierigen Emotionen umschauen. Eine Art und Weise, die in erster Linie als Schutz vor mühsamen Resultaten für uns und andere wirkt, ist das Arbeiten mit Vorsätzen, mit Leitlinien oder Gelübden, mit dem sich Grenzen setzen. Das haben wir auch am Anfang dieses Retreats für die Dauer dieses Retreats gemacht. Wie gesagt, eine Art Schutz. Wir schützen uns und andere vor unserer Wut, vor unserem übermäßigen Verlangen und unseren Bedürfnissen und Wünschen nach Kontrolle, nach Manipulation, nach was immer. Als Laien, die wir nicht ordiniert sind, können wir die sogenannten fünf Vorsätze nehmen. Das heißt, nicht töten und möglichst nicht verletzen von jeglichen Lebewesen. Nicht nehmen, was uns nicht gegeben wurde, uns nicht gehört. Unterlassen von sexueller Beziehung, die irgendeine direkt oder indirekt betroffene Person verletzt. Dann, wenn gewissen Zeiten, Perioden, wie zum Beispiel Retreats, falls wir das für uns beschließen, oder wenn es eine Regel für alle Teilnehmer ist, wie hier in diesen 4 Tagen, können wir völlige Abstinenz von allen sexuellen Aktivitäten wählen. Dann dazu kommt der Vorsatz des Nichtlügens, der Ehrlichkeit. Und hier auch während gewissen Zeiten, wie zum Beispiel Retreats, wenn wir dies wünschen oder wenn es eine Regel für alle Teilnehmer ist, wie hier auch wieder, können wir völliges Schweigen üben. 4, 5, wir entscheiden, keinen Alkohol und keine Drogen zu nehmen, sodass wir nicht unsere Achtsamkeit, Wachheit, Klarheit schwächen oder unser Bewusstsein verändern, von der Gesundheit gar nicht zu reden. Und auch diesen Vorsatz nehmen und halten wir während Retreats oder während gewissen Zeiten, wenn wir uns dafür entscheiden, oder für den Rest des Lebens, wer das gerne möchte. Sind außerordentlich nützliche Richtlinien für unser Leben. Und sie sind ein wirklicher Schutz für uns und andere. Und sie können sehr oft klärend wirken bei vielen wichtigen Entscheidungen, die wir im Leben zu treffen haben. Es kommt ganz oft vor, dass nur diese 5 Punkte, wenn wir die in Betracht ziehen, entscheidet sich vieles schon. Sehr oft, besonders in Beziehungen. Situationen und Umstände können uns sowohl dazu verführen, als uns auch dazu drängen, Negativitäten auf solche Art und Weise auszudrücken und auszuleben, wie wir es später bereuen. Also die Übung dieser Richtlinien ist auch sehr oft dann hilfreich, wenn wir impulsiv handeln und zu wenig Zeit haben, lange uns mal hinzusetzen und wieder klar zu werden, was stimmt für mich, was will ich und was will ich nicht. Vorsätze, Leitlinien und Gelübde sind eine große Unterstützung in solchen Situationen. Shantideva sagt: Es ist mir nicht möglich, den Lauf der Welt zu lenken und zu kontrollieren. Aber wenn ich meinen Geist lenken kann, ist es nicht nötig, alles andere zu kontrollieren. Diese ethischen Richtlinien sind auch die Grundlage, wirklich die Basis für jegliches spirituelles Wachstum und für Erkenntnis. Das ist eigentlich recht logisch. Wenn wir töten und verletzen und nehmen, was uns nicht gehört, und unehrlich sein, wird es sehr schwierig sein, innerlich mit sich ins Reine zu kommen, in Harmonie zu kommen mit der Realität, sie zu sehen, wie sie ist. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich selber. Ein Text sagt: So wie ein blinder Mensch keine Formen sieht, so sieht jemand ohne Ethik den Dharma nicht, die Lehre nicht. So wie ein Mensch ohne Füße nicht gehen kann, so kann jemand ohne Ethik nicht frei werden. Das ist nämlich eindeutig. Man kann auch mehr, für wer das viel findet, diese 5. Ich sage jetzt ein bisschen mehr, dann sind die 5 nicht mehr so viel, okay? Man kann auch viel mehr Richtlinien und Vorsätze und mit viel mehr Vorsätzen arbeiten. In Retreats, im Leben. Man kann damit arbeiten, man kann auch damit spielen, dass es nicht so ernst wirkt. In vielen, fast eigentlich in allen Retreats in Asien sind es eher 8 und nicht nur 5 Vorsätze und Leitlinien. Hört dazu keine Musik, kein Theater, keine TV und all die Arten von Vergnügen. Kein Schmuck, keine Verschönerung, das Ganze ist interessanter. Keine Selbstverschönerung. Und schauen, was das für uns heißt. Als Nonnen und Mönche werden Hunderte von Regeln eingehalten. Es wird dann recht eigentlich ein essentieller Bestandteil der Praxis. Und es zwingt einem wirklich dann in sich selber nach Erfüllung zu suchen. Ist dann so offensichtlich, dass außen nicht zu haben ist. Es wird ja für uns auch immer offensichtlicher. Aber man vergisst so gern wieder, nicht? Also ich vergesse das auch gern wieder. Das ist zwar alles zu haben ist und gerade im Westen ist das so wahnsinnig viel zu haben, aber Erfüllung liegt letzten Endes halt dann doch nicht drin. Für die Nonnen und Mönche ist das dann halt fast so etwas wie ein tragbares Retreat, nicht? Das hat man dann immer bei sich. Wo man hingeht, ist man im Retreat, weil die Grenzen, die man sich setzt, so klar sind, dass es ein bisschen ist, wie wenn wir hier sind. Dabei müssen wir auch etwas vorsichtig und sensibel sein mit Gelübden, denn ungeschickter Umgang damit kann auch wieder zu ungesunden Verdrängungen und zu Frustrationen führen, Schwierigkeiten mit Schuldgefühlen. Außer wenn jemand eine natürliche Neigung hat zu Einfachheit und Verlangenslosigkeit, dann braucht man auch viel Unterstützung, Inspiration und sehr viel Hingabe an die Praxis. Ansonsten man Gefahr läuft, durch innere Konflikte und zu hohe Ansprüche und Schuldgefühle und dann doch das Verlangen, die Unsicherheit, dass man so innerlich zerrissen wird. Dies sollte allerdings gar kein Problem sein, wenn jemand einfach mit den ersten 5 Vorsätzen übt und lebt. Oder 4. Aber das Leben mit Gelübden verlangt Klarheit und Sensibilität und Geschick. Und achtsames Gewahrsein. Es zwingt einem auch mehr und öfter achtsam zu sein. Und ist höchst empfehlenswert. Die nächste Art, mit störenden Emotionen umzugehen, ist entgegenwirkende, positive Qualitäten in sich zu entwickeln. Indem wir zum Beispiel die Meditation und angewandte Praxis von Liebe und Güte, von Metta, vertiefen, schwächen wir unsere Tendenzen zu Hass und zu Aversion. Wenn unser Mitgefühl wächst, wird Wut und Gewalttätigkeit in uns abnehmen. Wenn wir achtsam und in Kontakt sind mit der vergänglichen, wechselnden und leeren Natur aller Dinge und aller Lebewesen, werden wir von selber viel weniger erfassen und festhalten. Wenn diese Qualitäten stärker werden, werden die anderen schwächer. In manchen buddhistischen Traditionen kontemplieren Mönche und Nonnen die abstoßenden Aspekte der Natur des Körpers. Interessant. Indem Sie zum Beispiel beobachten, was da so durch die 9 oder 10 Öffnungen des Körpers herausfließt oder herausquillt. Indem Sie darüber reflektieren, was unter oder innerhalb der Haut da so ist. Schauen, was mit dem Körper geschieht, wenn er krank ist, wenn er stirbt und sehr oft auch, wie er sich so weiter wandelt nach dem Tod. Sinnliches Verlangen und Haften am Körper kann so recht stark vermindert werden. Unter den verschiedenen Charakteren der Leute scheint diese Meditation eher für den Gier- und Verlangenstypus in der buddhistischen Typologie geeignet zu sein. Es ist so ein bisschen das Rauslehnen, um sich was zu holen, und das Abstoßen ist ganz so stark, dass wir im Gleichgewicht landen. Währenddem, wenn wir schon Aversionstypen sind, dann ist das meistens zu viel. Und dann kann das auch kontraproduktiv sein. Deshalb ist eine weitere Möglichkeit des Entwickelns von diesen entgegenwirkenden Kräften im Geist jene der Kontemplation über die wunderbaren Qualitäten der Buddhas und des Dharmas und der Sangha. Dadurch werden Widerstände aufgeweicht, Engstirnigkeit wird geöffnet, aversive innere Verkrampfungen gelöst und Erleichterung von ständigem Kritisieren und Urteilen, sich Sorgen und Zweifeln wird gewonnen. Es entsteht Inspiration, Freude, Enthusiasmus. Meditation über Mitfreude, werde ich morgen darüber sprechen, hilft bei Eifersucht und Neid. Und mit Meditation hier meine ich nicht immer einfach, dass wir uns hinsetzen und das tun, sondern jeden Moment, wo Mitfreude da ist, meine ich mit Meditation über Mitfreude. Meditation und Reflektieren über abhängiges Entstehen und Leerheit von Selbstexistenz untergräbt nicht nur Einbildung und Arroganz, sondern ermöglicht schließlich Erkenntnis, welche die Täuschungen klärt, die Täuschungen des Geistes und Freiheit möglich macht. Und wir sind tatsächlich, besonders auch hier im Retreat, damit beschäftigt, diese Qualitäten zu entwickeln. Einige mehr offensichtlich, wie zum Beispiel Gewahrsein oder wie zum Beispiel Metta, die Sanftheit, Durchlässigkeit des Geistes, die liebevolle Haltung. Andere werden einfach immer wieder mitgefördert. Interesse, Geduld, Ausdauer, Loslassen, Annehmen und ganze Anzahl Qualitäten, die auch dann eben verstärkt werden, gefördert werden, wenn wir glauben, das war wieder mal eine Stunde, die war völlig umsonst. Da geschieht so viel, auch wenn wir kaum einen Moment gegenwärtig sind, ist das doch immer der Versuch, wieder da zu sein und hier zu bleiben. Es braucht Geduld, es braucht Ausdauer, es braucht alte Qualitäten. Das Fördern und Entwickeln von diesen entgegenwirkenden, positiven, schönen Qualitäten des Geistes ist völlig unproblematisch, außer vielleicht im Fall von negativen Emotionen, die wir nicht fühlen wollen und sie deshalb nicht annehmen. Wenn wir zum Beispiel Metta als eine Art Waffe brauchen oder Mittel gegen die Wut, wenn wir wütend sind, und das ist schon auch manchmal gebräuchlich in buddhistischen und sicher auch in christlichen Kreisen, also ist Irritation da und Wut, und anstatt hier zu sein dafür, mit Achtsamkeit und Sanftheit, brauche ich schnell Metta, nicht? Möge er glücklich sein, damit ich das ja nicht fühlen muss und damit ich mir das Gefühl der Irritation, des Ärgers, der Wut ja vom Leib behalten kann. Nicht so geschickt und sinnvoll. Weil in diesem Moment Metta wirklich eben aus Aversion kommt und eigentlich gar nicht Metta ist. Das ist verkleidete Aversion. Weil wirkliche Liebe, Metta, ist willens, da zu sein für die Wut und halt die Wut zu umfangen und dabei zu bleiben, bis sie von selber vergeht. Was ganz anders ist als wegschieben und loswerden wollen. Es ist in dieser Haltung, dass sie ihre Kraft verliert und dass Heilung stattfindet in dem Moment. Arbeiten mit Abgrenzen, arbeiten mit positiven Gefühlen, Qualitäten, Emotionen als Gegengewicht für die störenden, schwierigen. Die nächste Art im Umgang mit schwierigen Emotionen ist Transformation. Auf einer Ebene gibt es die Methoden, die man so etwas wie Umdenktraining nennen könnte. Lojong in Tibetisch. Also recht starke Arten, die Dinge zu sehen, die wir aber wirklich üben und trainieren müssen vorher, weil sonst haut es einfach nicht. Ich sage gleich warum. Wenn jemand uns schadet oder uns irgendwie verletzt, üben wir uns diese Person als unsere beste Lehrerin oder unseren besten Lehrer zu sehen, weil sie uns Gelegenheit geben, Geduld zu üben. Nicht? Also es ist etwas Großartiges, das man uns hier anbietet und uns Gelegenheit dafür gibt. Auf dem spirituellen Weg fortschreiten zu können. Ja, die Gelegenheit hat man nicht ständig. Besonders mit so Leuten wie hier, wo alle sich so Mühe geben, nett zu sein. Wenn wir das so sehen und das bei uns so ankommt, wird Ärger und Leid zu Geduld. Im Weiteren sehen wir, dass diese Person ja sogar eigentlich schlechtes Karma auf sich nimmt, um uns eine solche Gelegenheit zu verschaffen. Nicht, ist also nicht einfach nur so zufällig, ist wirklich sogar sehr selbstlos in dieser Person. Uns dadurch hilft zu praktizieren und dadurch selber glücklicher zu werden. Und wir sehen, dass diese Person sich uns gegenüber wie ein richtiger Bodhisattva verhält. Und so wird der Ärger nicht nur zur Geduld, sondern auch noch zur Dankbarkeit für diese Person. Das ist schon eine ganz starke Form von Transformation. Es gibt viele solche Arten und Methoden des Umdenkens, die uns dazu bringen können, Haltung und Erfahrung zu transformieren. Aber das ist dann eine Übung, eine Praxis, die eben sehr viel braucht von unserer Seite als Investition. In einem Text heißt es, wir verbringen unser Leben auf der Suche nach Vergnügen. Dabei zittern wir vor Angst beim bloßen Gedanken an Schmerz. Die mutigen Bodhisattvas begegnen dem Leiden dankbar und gewinnen durch ihren Mut echte, bleibende Freude. Das ist eine anspruchsvolle Praxis. Und da viele Leute diese Art und Weise zu denken schon gar nicht wertschätzen können, war mein Lehrer zum Beispiel vorerst sehr zurückhaltend, wie ich zum ersten Mal für Belehrungen von diesen Texten gefragt habe, hat er gesagt, forget it. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt auch warum. Es gibt sie jetzt in Büchern mittlerweile, man kann sie sicher da im Büro kaufen und es ist interessant, schon mal nur zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und natürlich toll, wenn man es praktiziert. Eine andere Ebene der Transformation ist die der Vajrayana-Praxis. Und diesen Aspekt möchte ich auch nur ganz kurz berühren, einfach um es gesagt zu haben. Gewöhnliche Wahrnehmung und Erscheinung bei diesem Verwandeln in reine Wahrnehmung heißt das, man sieht sich selber als völlig erleuchteten Buddha, alle Formen als den Körper des Buddhas, alle Töne, Geräusche und Stimmen als Rede und Mantra des Buddhas, alle Gedanken als die erleuchteten Aktivitäten des Buddha-Geistes und alle Erscheinungen und Formen um sich herum werden zum Mandala, zum reinen Land dieses Buddhas. Wer das wirklich durchziehen kann, wird in diesem Prozess auch seine Emotionen verwandeln in die verschiedenen Weisheiten des Buddhas. Das ist enorm wirkungsvoll, aber sicher noch bedeutend anspruchsvoller als Praxis. Und eine Realisation der Leerheit aller Dinge ist eigentlich hier schon Vorbedingung. Sonst ist es nur so wie ein Überpinseln der Wirklichkeit. Es ist nicht ein Weg, den wir hier praktizieren. Ganz sicher nicht etwas, das ich lehren könnte. Es braucht dazu qualifizierte Lamas. Der nächste Zugang ist nun wieder sehr relevant für unsere Praxis. Es ist das Begegnen der quälenden Emotionen mit wahrer, einfacher, direkter Achtsamkeit. Wenn wir das voll und ganz tun können, dann genügt das bereits. Dann wird keine dieser schwierigen Emotionen mehr ein Problem sein. Das ist schon alles. Aber wie so oft klingt es etwas leichter, als es ist. Ich glaube, früher hätte ich auch gesagt, und es braucht halt auch sehr viel Praxis. Heute möchte ich sagen, es braucht gar nicht so viel Übung und Praxis, wie wir immer meinen. Was es braucht, ist zu verstehen, wie es funktioniert. Und dann, das Wichtigste, ist dann auch tatsächlich anzuwenden. Willens zu sein, das zu tun. Dabei ist es notwendig, sich zu erlauben, ganz mit diesem Gefühl, dieser Emotion, die dann jetzt im Moment dran ist, halt eins zu werden, also sie ganz zuzulassen, sie ganz zu fühlen. Sie nicht nur aus sicherer Distanz zu beobachten, nicht, das ist meine Wut, aber die geht mich jetzt nicht mehr an, nichts mehr an, ich bin jetzt ein Meditierer. Oder versuchen sie loszuwerden oder sie zu verändern oder zu vernichten. Ich schaue schon hin, wenn sie dann weggeht oder was immer unsere Strategien sind. Und es gibt ein paar Dinge, die uns dabei helfen und unterstützen, einfach direkt ganz dabei sein zu können. Vor allem, erstens braucht es natürlich eine möglichst klare Achtsamkeit. Ohne das sind wir ja gar nicht da. Also geht's nicht. Und zweitens, zusammen mit der Achtsamkeit ist auch eine nicht wertende Haltung der Sanftheit unabdingbar. Es ist eigentlich das Gleiche, diese Haltung, die mit der Achtsamkeit da ist. Im Weiteren hilft es, sich ganz darüber im Klaren zu sein, um was für eine Emotion es sich gerade handelt. Also so weit zu gehen, dass wir sie benennen. Aha, das ist jetzt das, was ich spüre. Oder das. Und viertens, um sicher zu sein, dass wir wirklich in Kontakt damit sind, sie halt im Körper fühlen. Zu schauen, wie sich das innerhalb des Körpers in den Körperempfindungen ausdrückt. Der erste Punkt, klare Achtsamkeit, ist das, was wir hier üben und praktizieren. Und im Moment möchte ich nicht mehr darüber sagen. Außer, dass es eben in Bezug auf Emotionen heißt, dass wir sie klar wahrnehmen und uns nicht in den begleitenden Bildern und Gedanken verloren haben. Und der zweite Punkt, das ist ähnlich, wenn wir verstehen, was Achtsamkeit wirklich ist, dann ist es eben schon nicht wertende Sanftheit, die wir üben. Ist wie die zwei Seiten vom gleichen Ding, von der gleichen Münze. Das Gewahrsein und das nicht wertende Annehmen, die nicht wertende Sanftheit. Ich werde jetzt mehr sagen über den dritten Punkt. Die Emotion klar als das erkennen, was es ist. Und das ist wichtig, wir haben ja viel Zeit, wenn wir das jetzt, wir können uns ja schon mal die Mühe nehmen, zu schauen, na, was ist das jetzt, was ich wirklich da fühle. Wir haben ja nichts anderes zu tun. Viele, vielleicht die meisten von uns, haben nur sehr schwach entwickelte Fähigkeiten, unsere emotionellen Zustände zu erkennen und auch klar zu wissen, was sie sind. Oder wir sind jedenfalls recht eingeschränkt darin. Dabei ist es oft so, dass wenn wir diese Gefühle so weit zulassen, dass wir sogar das genaue Wort dafür finden, dass irgendwo etwas klickt, dass ihre Qualität, das, was sie sind, klar und offensichtlich wird. Und ich habe gedacht, um unseren Horizont zu erweitern, werde ich eine Liste von Gefühlen und Emotionen herunterlesen. Das ist schon ein paar Minuten. Heilsame und neutrale und negative, schwierige Emotionen, die wir immer wieder fühlen und erfahren. Und ich habe das von einem Buch kopiert und es sind enorm viele, so lese ich nur die Hälfte davon, sind immer noch viel und der Rest werde ich da unten an die Wand hängen. Okay? Könnt einfach mal, es geht ein bisschen schnell, aber das trotzdem nachempfinden vielleicht. Ich fühle mich tolerant, umgänglich, fröhlich, empfänglich, ruhig, geduldig, herzlich, ergeben, zaghaft, furchtsam, bang, schüchtern, bestürzt, entsetzt, versonnen, vorsichtig, hilflos, besorgt, beschämt, abgewiesen, enttäuscht, entmutigt, stutzig, verdutzt, unsicher, verwirrt, ambivalent, überrascht, erstaunt, ehrfürchtig, neidisch, angewidert, entrüstet, empört, ungehalten, argwöhnisch, zänkisch, ungeduldig, trotzig, rebellisch, anspruchsvoll, gierig, erwartungsvoll, wagemutig, neugierig, wissbegierig, unternehmungslustig, ekstatisch, gesellig, verloren, nervös, einsam, teilnahmslos, fügsam, schuldbewusst, traurig, hoffnungslos, deprimiert, gequält, desinteressiert, unglücklich, verzweifelt, unzufrieden, eigensinnig, eifersüchtig, misstrauisch, verbittert, war auch drin, unfreundlich, starrsinnig, bösartig, kritisch, unwirsch, ärgerlich, aufgebracht, zornig, feindselig, entrüstet, höhnisch, lieblos, lebhaft, begeistert, interessiert, entzückt, amüsiert, froh, aufmerksam, glücklich, erfreut, entgegenkommend, großzügig, wohlwollend, zufrieden, kooperativ, vertrauensvoll und tolerant. Das ist erstaunlich, ja? Und das ist sicher längst nicht annähernd die Hälfte, was es alles gibt. Suchata sagt, Meditation schafft nicht unbedingt nur gute Gefühle, aber sie macht uns die vielen Gefühle, die wir haben, bewusst. Das ist klare Achtsamkeit, nicht wertende Haltung der Sanftheit, Erkennen und Benennen der Emotionen. Und versucht das, gebt ihm einen Namen, auch wenn es halt eine halbe Minute braucht, bis ihr wisst, was das wirklich ist. Ab und zu kriegt man es gar nicht raus, was es jetzt ist. Oder sind es mehrere Gefühle. Aber schaut, was das ist, was ihr fühlt. Es wird dann auch klarer. Plötzlich ist es offensichtlicher. Der vierte Punkt ist das Fühlen und Wahrnehmen dieser Emotionen im Körper. So, außer wir fühlen sie ganz klar im Geist, uns keine Frage, und wir verlieren uns eindeutig nicht in den Gedanken und Bildern, die mit diesen Gefühlen kommen. Auch hier hilft es manchmal, für sich selber kurz und einfach zu beschreiben, wo und wie wir ein Gefühl im Körper spüren. Und ich frage das manchmal auch in der Gruppe, also, wie spürst du das? Wie fühlt sich das an? Wenn wir das tun für uns selber, zwingt uns das wirklich hinzufühlen. Wir können erst sagen, wie es sich anfühlt, wenn wir wirklich hinfühlen. Also das ist eigentlich der Zweck davon. Und dann ist es vielleicht, kann ich sagen, okay, ist eine Beengung im Hals, oder ist so ein Zittern in der Magengegend, oder ist eine aufsteigende Hitze in der Brust, oder ist eine Verspannung der Schultern, oder ist es irgendwo hier etwas, oder halt wirklich hingehen und schauen, wie spüre ich das, wieso weiß ich, dass ich eine Wut habe, wie habe ich das wahrgenommen, muss ich ja irgendwo etwas getan haben und immer noch tun, dorthin gehen und wirklich den Kontakt damit aufnehmen. All dies erlaubt uns, eng mit diesen schwierigen Emotionen und Gefühlen in Kontakt zu kommen, mit ihrem Geschmack, mit ihrem Gewebe sozusagen. Das ist etwas anderes, etwas völlig anderes, als sich darin verlieren. Aber es verlangt eine Art der Achtsamkeit, in der wir wirklich ganz gegenwärtig sind damit. Wenn wir dies tun, ohne zu versuchen, vom Gefühl wegzukommen, es zu überwinden, nicht, dass wir das dann tun, um eben es doch zu überwinden, zu kontrollieren oder gar zu vernichten, aber auch ohne es auszudrücken durch Gedanken, im Sitzen, da drücken wir es dann nicht durch Worte und Taten aus, aber dafür können wir umso länger das halt den Tag träumen und Fantasien ausdrücken. Auch ohne es zu verdrängen, dann wird es uns möglich sein, auch seine Fülle schätzen zu lernen. Nicht mehr so Angst davor haben. Werden wir es wahrnehmen können als das, was es ist. Nicht mehr als was es ist und nicht weniger als was es ist. Es ist ein bestimmtes Gefühl. So wie es bestimmte Blumen gibt und Unkraut gibt und bestimmte Bäume und bestimmte Tiere und bestimmte Menschen, gibt es bestimmte Gefühle. Und die kann man haben. Sogar wenn halt manchmal ihr Geschmack unangenehm ist. Dabei werden wir aber nicht mehr davon übermannt. Sei es nun Wut, Verlangen, Angst, Eifersucht, Einbildung, Einsamkeit oder was immer. Während wir damit gegenwärtig sind und absolut gar nichts dafür oder dagegen tun, okay? Wir sind einfach voll damit da und tun gar nichts damit. Dann entdecken wir, in dem Moment entdecken wir, dass Offenheit und Geräumigkeit schon da ist. Die Enge kommt dadurch, dass wir etwas dagegen tun. Da ist bereits innere Geräumigkeit oder Transparenz. Die Emotion oder die Energie wird dann einfach lebendig und nackt empfunden. Gleichzeitig wird ihre Substanzlosigkeit viel eher sichtbar. Ist auszuprobieren. Während wir all dem erlauben zu sein, verändert es sich auf die eine Art oder Weise und verschwindet schließlich ganz von selber. Ist noch nie eine Wut geblieben, auch wenn wir gar nichts dafür oder dagegen getan haben. All die schönen und all die schwierigen und all die mühsamen Gefühle, die sind gekommen und die gehen auch selber weg. Das ist so wahnsinnig einfach. Manchmal wird das Gefühl eine Weile verweilen, manchmal wird es einen Moment verweilen und langsam vergehen, wie der Nebel, wenn die Sonne drein scheint. Es hängt halt auch davon ab, wie stark die Achtsamkeit ist und wie tief halt, wie alt vielleicht das Gefühl ist. Oder aber, wenn die Achtsamkeit klar und scharf ist, verschwinden die Gefühle gleichzeitig mit ihrem Entstehen. So etwa wie wenn man ins Wasser zeichnet. Nicht? Das zeichnet man und gleich hinten dran ist schon weg. Dabei wird offensichtlich, dass die Natur der Emotion genau wie die Natur von allem anderen vergänglich ist, leer und unerfassbar ist. Dann werden diese schwierigen Emotionen zu Futter für die Erkenntnis und für die Weisheit. Sie erscheinen uns nun eher wie Reflexionen in einem Spiegel. In ihrer ganzen Fülle und Lebendigkeit erscheinend und doch unwirklich. Es ist bloße Empfindung, bloße Gedanken, bloße Gefühle. Sind ganz da und doch nicht mehr als einfach da. Es ist leeres Gewahrsein, das tanzt mit leerer Erscheinung. Und so vertieft sich die Erkenntnis und damit die Freiheit. Aus einem Text von Lama Shabkar. In unseren Träumen im Schlaf erscheinen unser Land, unser Wohnort und Angehörige klar und lebendig. Und wir empfinden dabei Freude und Leid. Obschon nicht einer unserer Angehörigen wirklich hier ist und wir uns keinen Zoll weit von unserem Bett weg bewegten. Wir erleben all das so lebendig, wie wenn wir wach sind. Ganz ähnlich sind die Erscheinungen dieses Lebens, wie die Erfahrung des Traumes von gestern Nacht. Alles erscheint und wird im Geist erlebt, entsprechend seiner Art zu projizieren und zu erfassen. Die Träume im Schlaf sind leer von Selbstnatur. Und genau gleich ist auch alles leer, was im Wachzustand zu geschehen scheint. Mit dieser Erkenntnis werden wir uns mit sogenannten scheinbar schwierigen Emotionen nicht identifizieren, sie nicht erfassen und somit haben sie auch nicht mehr die Macht über uns. Mit diesem Verständnis wird sich unsere Einsicht in die wahre Natur jedes Mal, wenn sie erscheinen, vertiefen. Es ist praktisch, ja, jedes Mal, wenn wir uns über etwas ärgern, mehr Weisheit. Jedes Mal, wenn Verlangen aufsteigt und wir wirklich da hinschauen, mehr Weisheit. Emotionen entstehen durch Ursachen und Bedingungen und sind in sich leer. Deshalb brauchen wir auch nichts für oder gegen sie zu tun und wir können entspannen. Schließlich werden wir auch entdecken, dass wir sehr oft die inneren Bedingungen, welche diese Emotionen möglich machen, gar nicht mehr erst zu schaffen brauchen. Wir tappen uns dabei, wie wir wieder anfangen und dann sagen wir, oh, nicht noch einmal. Der Fall ist erledigt. Und ihr kennt das sicher auch schon. Muster, die wir 5000 Mal durchgespielt haben und eines Tages merken wir es früh genug. Und so. Enough is enough. Und so werden diese Emotionen ganz einfach nicht mehr entstehen. In den 100.000 Gesängen des Milarepa singen die 5 Dämonen für Milarepa. Und Dämonen scheinen hier für eben Klesha oder diese schwierigen Emotionen zu stehen. Wenn der Gedanke an Dämonen gar nie entsteht in deinem Geist, brauchst du die Schar der Dämonen nicht zu fürchten. Deshalb ist das Wichtigste das Kultivieren des eigenen Geistes. Es gibt ein Gleichnis, das die verschiedenen Möglichkeiten, nicht ganz alle, die ich erwähnt habe, aber doch ein paar, Möglichkeiten des Umgangs mit schwierigen Emotionen illustriert. Jemand geht einen Weg entlang und sieht eine giftige Pflanze. Giftige Pflanze steht für die quälenden Emotionen. Die Person vermeidet die Pflanze, weil sie die schmerzhafte Wirkung des Giftes kennt. Sinnreich. Jemand geht den Weg entlang, sieht dieselbe giftige Pflanze, fürchtet sich nicht so davor, berührt zu werden, weil sie das Gegenmittel gegen dieses Gift kennt und bei sich hat. Noch jemand geht den Weg entlang und fürchtet sich nicht und zögert auch nicht, die Pflanze zu berühren und zu pflücken, weil sie weiß, wie man das Gift in Medizin verwandeln kann, in die Medizin der Erkenntnis. Und natürlich sind wir jede dieser Personen. Manchmal wird das gerade im Buddhismus so dargestellt, wie wenn eine Schule sich nur so verhalten würde, eine andere, die dann meistens die höhere ist, nur so, und eine andere noch die höhere so. Keine Namen hier. Wir sind jede dieser Personen. Und wir brauchen jede dieser verschiedenen Strategien. Und wir brauchen sie je nach inneren und äußeren Situationen und Bedingungen. Es ist sinnreich, geschickt genug zu sein, um das Sinnvollste anzuwenden und zu brauchen. Wichtig ist dabei einfach, dass wir verstehen, dass negative Emotionen schädlich und giftig sind. Außer wir verstehen es bestens, geschickt damit umzugehen. In dem Maß, in dem uns das gelingt, entsteht innere Freiheit. Zum Abschluss ein kurzes Gedicht von Ryokan. Wie fühlt sich das Herz dieses alten Mönches an? Ein sanfter Wind unter einem grenzenlosen Himmel.